Ja, man könnte auch sagen, die erste aus der IT-Branche. Hat man ja nicht ausgesucht, dass ich eine Frau bin. Wobei ich die Zuschreibung verstehe. Das war auch am Anfang so, dass natürlich sehr viele sich darüber gefreut haben. Ich habe mich auch darüber gefreut. Aber es war einfach ein Wechsel notwendig. Und nachdem ich ja schon lange Vizepräsidentin war, habe ich dann gesagt, ja passt, wir machen das.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Barbara Dahler. Barbara war bereits einmal zu Gast in der Folge 173, damals noch als Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Und mich freut sehr, dass ich jetzt einmal wieder nach langer Zeit mit ihr sprechen konnte, denn seitdem hat sich einiges verändert. Kurz zum Kontext, denn darüber sprechen wir auch. Barbara hat in jungen Jahren bereits ein Digitalunternehmen gegründet und zeitgleich auch ein Startup aufgebaut. Und das war eigentlich zu einer Zeit, wo ja in Österreich und auch in Tirol das Wort Startup noch gar nicht so bekannt war und auch nicht verwendet wurde. Und sie konnte auch das Unternehmen schlussendlich verkaufen. Etwas später hat sie dann, kann man sagen, Europa mitgestaltet. Und dann kam es dazu, dass sie an die Spitze der Wirtschaftskammer Tirol kam. Und das auch wohlgemerkt in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, die auch nach wie vor, und ich glaube, das kann man so sagen, nach wie vor anhält. Und was mich zu dem Gespräch bewegt hat, war unter anderem, was jemanden bewegt, der das alles erlebt hat. Und was auch eigentlich von der Unternehmerin bleibt, wenn die Institution ruft und wie jemand denkt, der Verantwortung auf verschiedenen Ebenen erlebt und gelebt hat. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Barbara Dahler. Womit hast du dein erstes Geld verdient, Barbara?
Das erste Geld war ganz klassisch in einem Sommerjob im Hotel, im Hotel Andrea damals, bei mir in meiner Heimatgemeinde. Und ich kann mich noch gut erinnern, wofür ich es dann ausgegeben habe. Ich habe eine Freundesgruppe, wo wir immer wieder einmal gemeinsam ein Formel-1-Rennen fahren. Und damals habe ich dann für eine Truppe von, weiß ich nicht mehr, 10, 12 Leute Formel-1-Karten am A1-Ring damals noch gekauft. Und das waren sage und schreibe 10.000 Schilling. Und das war ja mein Verdienst aus den ersten zwei Sommern, also Ferien, wo ich gearbeitet habe.
War damals schon der Gedanke da, Richtung Unternehmertum zu gehen?
Ganz und gar nicht. Nein. Ich muss gestehen, ich habe mit 14, wo man dann so ein bisschen entscheidet, in welche Ausbildungsrichtung geht es, in welche schulische Richtung geht es, überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll, was ich machen will. Ich habe das aber damals auch nicht als unangenehm empfunden, das gerade nicht zu wissen. Viele aus dem bekannten und verwandten Umfeld sind in die Kindergartenschule an der Kettenbrücke gegangen. Und dann kam irgendwann die Aussage, ja, das könnten wir uns doch auch einmal anschauen, Barbara. Und dann bin ich mit meiner Mama damals raufgefahren. Lässige Schule, richtig cool. Und bei 300 Bewerberinnen kam es dann dazu, dass ich damals durch diese Prüfung nicht durchgekommen bin. Ja, 30 Mädels wurden damals jedes Jahr aufgenommen. Und bei 300 Bewerberinnen kann es da passieren, dass du nicht reinkommst. Gelegen hat es angeblich an meinen Bastelkünsten, wenn ich mich richtig erinnere. Und so kam es dann dazu, dass ich einfach ins Gymnasium an der Kettenbrücke gegangen bin und damit auch im Internat dann war, was eine sehr schöne Zeit war.
Wie ging es dann weiter nach dem Internat?
Das war dann wie oft so eine typische Zufallsentscheidung im Leben, die man erst im Nachhinein versteht. Die Tochter von einem Lehrer von mir hatte Freunde, und diese Freunde hatten eine Internetagentur damals und die haben mich irgendwie vermittelt und mein erster Job nach der Matura war in dieser Internetagentur. Und mich hat die IT damals schon fasziniert durch das Wahlfach Informatik und so ging es dann in die IT-Richtung.
Würdest du sagen, du hast damals schon relativ früh dann deinen Weg erkannt, dass dieses Thema Digitalisierung weiterhin begleitet?
Also den IT-Weg definitiv. Dass ich mich einige Jahre später selbstständig mache, habe ich mit 18, 19 auch nicht gewusst. Aber der IT-Weg, der war ziemlich klar, hat mich einfach immer fasziniert, auch heute noch. Und ich habe auch immer in Bereichen gearbeitet, die entweder mit E-Commerce, E-Business, E-Voting, E-Tourism zu tun hatten. Und das war und ist einfach meine Leidenschaft.
Wie ist die Startup-Idee von dir zustande gekommen?
Auf der Uni haben wir gelernt, es gibt, wenn man Marktanalysen macht, manchmal sowas wie ein Window of Opportunity. Und das war damals auch so. Meine Agentur hatte ich schon gegründet, aber es gab im E-Tourismusmarkt eine große Veränderung, weil ein großer Player einen anderen großen Player damals gekauft hat und damit ist am Markt eine Lücke entstanden. Und die haben wir mit unserem Tourismus-Startup einfach gefüllt und da waren wir genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck.
Wenn du diesen Window of Opportunity ansprichst, den gibt es ja immer. Also es gibt ja immer irgendwo ein Fenster, wo sich eine Möglichkeit bietet, aber einige Menschen ergreifen dann diese Möglichkeit und diese Chance nicht. Warum hast du damals mit deinem Team die Chance ergriffen? Weil man hätte auch sagen können, okay, wir warten ab, wir schauen, wir gehen das Risiko erst gar nicht ein.
Ich glaube auch, dass es dieses Window of Opportunity immer gibt. Meine Oma hätte dazu gesagt, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Also auch absolut schönes Bild, das da gezeichnet wird. Wir sind da einfach reingesprungen. Wir haben da gar nicht lange überlegt, sollen wir uns das jetzt trauen oder nicht trauen. Also das war gar nicht die Frage. Aber mit Mitte, Ende 20 denkst Gott sei Dank auch nicht daran, mein Gott, und kann das schief gehen und was ist, wenn es schief geht. Wir haben es auch einfach probiert. Und eine Internetfirma zu gründen, ist jetzt auch vom Investment her was anderes, wie wenn ich jetzt irgendwo eine Halle bauen würde oder ein Hotel kaufen würde. Oder, also das muss man schon dazu sagen und fairerweise auch entsprechend vergleichen oder nicht vergleichen. Wir haben uns einfach hingesetzt, haben ein Jahr lang reingehackelt, auf Tirolerisch gesagt, und haben geschaut, ob es funktioniert oder nicht. Und das hat wunderbar funktioniert.
Warum denkst du, hat das funktioniert? Weil nur weil die Lücke da ist und der Markt die Chance hergibt, heißt ja nicht, dass dann am Ende funktioniert. Warum glaubst du, hat es funktioniert bei euch damals?
Das ist immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also diese Lücke war da, erstens. Und dann einfach auch ein bisschen Glück und wahnsinnig viel Arbeit und Leidenschaft reingesteckt. Und das spürt dann dein Gegenüber auch. Davon bin ich fest überzeugt, dass du das ernst meinst, dass du die da voll reinhängst. Das spüren auch deine Kunden.
Wenn du das ernst meinen ansprichst, das hängt ja auch zu einem gewissen Teil mit Verantwortung zusammen, oder? Also wenn ich etwas ernst meine, braucht es Verantwortungsbewusstsein. Es braucht die Eigenverantwortung. Welche Rolle hat damals die Verantwortung bei dir gespielt? Eigenverantwortung, Verantwortungsbewusstsein, generell diese Worthülse Verantwortung, wenn man es möchte.
Ja, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die wir damals hatten. Verantwortung gegenüber den Partnern, also Vertriebspartner, Datenpartnerschaften. Das ist jetzt nicht die gleiche Verantwortung, wie wenn man Kinder hat. Ja, also das muss man auch ein bisschen relativieren, aber du willst das ja auch gut machen. Und deshalb glaube ich, dass die Verantwortung dir selbst gegenüber als Unternehmerin da was sehr Großes ist. Und es gibt da am Ende auch das gute Gefühl, habe ich das geschafft oder nicht? Nicht rein auf der monetären oder auf der Checklistenebene, sondern auch, hey, wir haben das richtig cool durchgezogen. Wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen. Ja.
Und auch zum Beispiel, wenn es scheitert oder wenn man Verantwortung getragen hat und etwas scheitert, kann man sich ja dann keinen Vorwurf machen oder weniger Vorwürfe, oder?
Ja, aber das weißt du mit Ende 20 nicht.
Ja.
Also stimmt, die Verantwortung zu tragen und am Ende auch zu wissen, okay, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, es ist halt schiefgegangen, gib dir selber aber dann auch die Bestätigung, okay, es hat halt nicht funktioniert, es ist halt einmal was schiefgegangen. Das ist auch jetzt so im Agenturleben. Es kann auch mal ein Kundenprojekt schiefgehen, aber dann muss man halt daraus lernen. Und im unmittelbaren Umfeld dann guten Gewissens sagen zu können, du, wir haben es probiert und es hat halt nicht funktioniert, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges für jede Unternehmerin.
Mitte, Ende 20, wie fühlt man sich dann in Gesprächen, wenn es um den Exit geht?
Wir hatten damals ein ganz klassisches Earnout-Modell, das heißt, ich habe dann noch ein oder zwei Jahre, glaube ich, auch weiterhin noch in der Firma gearbeitet als Geschäftsführerin. Insofern war jetzt der Tagesablauf nicht plötzlich abrupt anders. Ja. Das war auch zu einer Zeit, wo man noch nicht wirklich von einer Startup-Szene gesprochen hat bei uns in Tirol oder auch in Österreich. Damals hat man noch ein IT-Bootcamp zu Formaten, wo dann solche Firmen entstehen, gesagt, Also es gab auch nicht viel Kolleginnen oder Kollegen, die sowas Ähnliches gemacht oder geschafft haben, mit denen man darüber reden hätte können. Ich habe am nächsten Tag einfach gleich weitergearbeitet.
Was für Zeitraum war das, dass man das nur vielleicht ein bisschen einordnen kann, wo man noch von IT-Bootcamps gesprochen hat?
Das war so zwischen 2009, 2011, 2012, so um den Dreh herum.
Die Digitalagentur hat es dann weiterhin gegeben, ja. Quasi nach der Exit. Genau. Ja. Also da die Verantwortung ist weitergegangen, das unternehmerische Gen ist weitergetragen worden. Und dann kamen politische Schritte, wenn man so möchte, oder? Wenn man das so zusammenfassen könnte oder wenn man das so sagen möchte, ging es dann mehr Richtung Politik, oder?
Ja, einige Jahre später. Ja. Also interessenspolitisch war ich ja schon lange aktiv, bin seit 2010 Unternehmensvertreterin in der Wirtschaftskammer Tirol. Habe angefangen als Obfrau der Tiroler Online-Händler und Online-Händlerinnen. Aber die richtige Politik, die kam dann erst 2019, einige Jahre später, mit dem Europawahlkampf.
Was war da der Impuls, sich dafür einzusetzen, zu engagieren?
Politisch war ich immer schon interessiert. Die europäische Ebene hat mich auch immer interessiert, auch wenn man sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen kann, was Europaparlament wirklich bedeutet. Und dann kam einfach der Impuls durch die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren. Und dann fangen wir das Gedankenspiel an, ja, was wäre wenn. So war dann der Einstieg ins richtige Politikerin sein, also wirklich ein gewähltes Mandat inne zu haben. Heute empfinde ich mich nicht mehr als Politikerin. Ich bin wieder Interessensvertreterin und ausschließlich Interessensvertreterin. Und der Unterschied ist schon sehr groß. Ja.
Damals als Politikerin, wie hast du da die Verantwortung wahrgenommen? Weil ich glaube, es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt unternehmerisch tätig ist, ob man Unternehmen aufbaut, ob man Mitarbeitende beschäftigt hat. Und dann in der institutionellen Ebene ist ja die Verantwortung dann, ich sage jetzt mal, in Brüssel ganz andere dann wiederum, oder? Oder gibt es da einen gemeinsamen Nenner? Oder wie hast du das damals wahrgenommen?
Also das Getriebe ist ganz ein anderes. Also das ist wirklich auch ein Job, den man lernen muss. Und deshalb bekommt auch von mir jeder, der jetzt irgendwo neu beginnt in einem gewählten politischen Mandat, erst einmal die Zeit, sich einarbeiten zu dürfen. Und das fehlt mir oft in der gesellschaftlichen Diskussion, wenn jetzt jemand Ärztin werden will oder Friseurmeister oder Tischlergeselle, dann hat der eine jahrelange Ausbildung dafür. Von unseren Politikerinnen und Politikern fordern wir, dass sie ab dem ersten Tag perfektest sind. Und da gibt es einfach keine entsprechende Ausbildung dafür. Das ist alles Learning by Doing, das ist aber auch etwas sehr Schönes. Die Verantwortung ist ganz andere. Der gemeinsame Nenner für mich ist, unternehmerisches Denken mit in das gewählte politische Amt zu bringen. Das tut jedem Gemeinderat gut, jedem Landtag, jedem Nationalrat, auch dem Europäischen Parlament. Ja, zu wissen, welche Verantwortung man als Unternehmer hat oder wie unternehmerische Abläufe sind, wenn man ein großes Team leiten muss, wenn man für Umsatz verantwortlich ist, wenn man Steuern zahlen muss, das ist für mich der gemeinsame Nenner, nachdem du gefragt hast, das ist unendlich wichtig, dass wir mehr unternehmerisch denkende Menschen in den gewählten Gremien haben.
Bist du zufrieden mit deiner Zeit damals, also dass du dieses unternehmerische Denken mit nach Brüssel genommen hast? Oder hättest du auch etwas anders gemacht, retrospektiv?
Es war eine faszinierende Zeit. Ich habe 4 oder 5 Trilogverhandlungen mitmachen dürfen. Das ist jetzt fürs erste Mandat nicht ganz so selbstverständlich. Dort einmal einzutauchen und das zu lernen, ist wirklich ein Privileg, das jetzt nicht so viele Menschen haben in ihrem Leben. Also ich habe das wahnsinnig geschätzt. Ja, rückblickend hätte ich wahrscheinlich einige Dinge anders gemacht, aber das ist so, wenn man was Neues lernt. Ja. Ich habe vor allem in der Digitalpolitik auf europäischer Ebene immer versucht, den unternehmerischen Gedanken einzubringen und auch in der Energiepolitik. Ja. Und das gelingt manchmal und gelingt manchmal nicht. Im Europäischen Parlament musst du jedes Mal neue Mehrheiten finden. Da gibt es keine Regierungskoalition, die quasi im gesetzgebenden Körper sitzt, wie jetzt im Nationalrat oder im Landtag, sondern du musst jedes Mal von neu über alle Fraktionen hinweg Mehrheiten suchen. Und das ist das Spannende am Europäischen Parlament, weil du damit auch sehr viel Gestaltungsmöglichkeit hast und nicht von einer fixen Koalition abhängig bist.
War das also das größte Learning, was du mitnehmen hast können aus dieser Zeit? Wie man andere bewegt, wie man andere überzeugt, wie man andere mitnimmt auf die Reise?
Also das größte Learning war definitiv, wie entsteht ein EU-Gesetz? Das entsteht Jahre, bevor in den Medien zum ersten Mal darüber geschrieben wird. Und das war eigentlich das größte Learning. Und deshalb sage ich heute auch noch, wenn es jetzt aus der Perspektive der Wirtschaftsinteressensvertreterin, wenn es darum geht, in Richtung Brüssel zu marschieren, um für ein Anliegen zu lobbyieren, Leute, wir müssen 3 Jahre früher anfangen. Wenn die Spitzenbeamten in der Kommission beginnen, die ersten Vorschläge zu schreiben, müssen wir schon einhaken. In der Woche vor der Abstimmung im Europäischen Parlament oder in der Woche vor der Abstimmung im Rat ist es ganz, ganz schwierig, Details zu ändern, Paragraphen zu ändern, Deadlines zu ändern. Also das war das größte Learning. Wesentlich früher dran sein. Und was man natürlich auch lernt, ist verhandeln, klarerweise. Ja. Und nachdem ich vorher nie ein politisch gewähltes Mandat hatte, war das durchaus ein bisschen wie ins kalte Wasser springen. Aber die Kollegen, die schon oben waren oder die schon Erfahrung hatten, haben uns da eigentlich richtig gut vorbereitet.
Bevor wir Richtung Wirtschaftskammer kommen, habe ich noch eine Frage bezüglich Brüssel. Mit welchen Anliegen oder mit welchen Gesetzesänderungen oder Gesetzeswünschen sollte man jetzt an Brüssel herantreten? Wenn du sagst, man muss früh genug dran sein, ja, und früh genug quasi sein Anliegen auch präsentieren, was sollte man denn jetzt deiner Meinung nach präsentieren, um den richtigen Zeitpunkt auch, damit dann auch das richtige Ergebnis in ein paar Jahren dann da ist?
Man könnte erstens hergehen und sich alle maßgeblichen Richtlinien anschauen, wann die laut Plan das nächste Mal überarbeitet werden müssen und dann einfach einmal 2, 3 Jahre zurückrechnen. Oder man schaut sich die Jahresprogramme der Kommission an. Oft wird was um ein Jahr nach hinten verschoben. Das ist jetzt nicht unüblich. Am Beginn einer 5-Jahres-Periode hat man einen Überblick über die großen Themen und dann weiß man eigentlich, in der Sekunde musst du losrennen. Wenn man jetzt ein bisschen tiefer im Getriebe drinnen ist, dann kriegt man das am Flurfunk natürlich schon früher mit. Aber der Anfangspunkt ist eigentlich immer, wann muss ein Gesetz fertig sein, und dann fange ich einfach an, ein bisschen zurückrechnen. Das ist jetzt eine pauschale Antwort, Robert. Es gibt manchmal Dinge, die schnell gehen müssen, logischerweise. Aber ja, so im Großen und Ganzen die Dinge anschauen, die für meine Branche oder für meine Gruppe oder für meine Region oder für mein Land am wichtigsten sind, die Themen, die dazugehörigen Gesetze raussuchen und dann einmal die Deadlines anschauen.
Gut. Ich hoffe, dass einige diesen Ratschlag beherzigen. Und schauen wir mal auf die Wirtschaftskammer. Also natürlich, wenn man dich googelt, man findet verschiedene Dinge. Also man findet dich als Startup-Unternehmerin, man findet dich als Unternehmerin, man findet dich als Politikerin. Aber man liest auch, dass du die erste Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer Tirol bist.
Ja, man könnte auch sagen, die erste aus der IT-Branche. Hat man ja nicht ausgesucht, dass ich eine Frau bin, wobei ich die Zuschreibung verstehe. Das war auch am Anfang so, dass natürlich sehr viele sich darüber gefreut haben. Ich habe mich auch darüber gefreut. Aber es war einfach ein Wechsel notwendig. Und nachdem ich ja schon lange Vizepräsidentin war, habe ich dann gesagt, ja passt, wir machen das. Unabhängig davon, ob ich eine Frau bin oder nicht. Aber ich habe mich über das Lob habe ich mich sehr gefreut. Ja. Es war allerdings wirklich noch nie jemand aus der IT-Branche. Ja, war ein krasser Wechsel von der Europapolitik wieder zurück in die Interessensvertretung. Was ich erst ein paar Wochen später so wirklich gespürt habe, ist, hey Barbara, du sparst da jetzt 12 bis 15 Stunden Reisezeit pro Woche und das fühlt sich so unendlich viel an. Nicht, dass ich gern nach Brüssel geflogen oder nach Straßburg gefahren wäre, aber wenn du aus dem Hamsterrad draußen bist, dann merkst du auch, wie körperlich anstrengend das ist. Und du vergisst ständig, in welchem Kühlschrank steht jetzt eigentlich das frische Milchbackerl. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber es war ein guter Wechsel.
Wie würdest du da deine Verantwortung beschreiben? Also du hast ja jetzt eigentlich 3 Ebenen sozusagen miterlebt und hast ja auch immer noch die unternehmerische Ebene inne. Wie würdest du da die Verantwortung beschreiben? Also wie ist es, in der Interessensvertretung Verantwortung zu tragen?
Schwieriger wie im EU-Parlament.
Warum?
Verantwortung für das ganze Haus, für die ganze Organisation, für über 50.000 Mitglieder, für interessenspolitische Anliegen. Du bist verantwortlich dafür, dass der interne Interessensausgleich im Hause selbst funktioniert. Es gibt viele Beispiele, also Stichwort Tourismusabgabe. Da haben natürlich unsere Betriebe aus der Sparte Tourismus ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche wie unsere Betriebe und Mitglieder aus der Sparte Handel. Am Ende, es muss nicht immer sein, aber am Ende ist eigentlich unser Ziel, immer mit einer Stimme zu sprechen. Und das wird immer schwieriger. Das hat aber, glaube ich, auch mit der gesellschaftspolitischen oder gesellschaftlichen Veränderung der letzten Jahre zu tun. Der Frust der Menschen wird größer, das spürst du auch hinter der Tastatur. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, die kommt mir irgendwie vor, wie wenn sie langsam verloren geht. Das ist ganz eine andere Art von Herausforderung. Und du bist natürlich viel mehr im Rampenlicht wie im weit, weit entfernten Brüssel. Und der Unterschied ist auch darin, in Brüssel habe ich mich auf 3, 4, 5 Themengebiete wirklich spezialisiert und fokussiert. Und als Funktionärin in der Wirtschaftskammer, als Präsidiumsmitglied, als Präsidentin hast du von ich brauche Unterstützung bei der Gewerbeanmeldung bis hin zu die Behörde behandelt mich falsch, alles auf deinem Tisch liegen. Egal, ob es aus dem Arbeitsrecht kommt oder aus dem Verkehrsbereich oder aus dem Arbeitsrecht, alles landet auf deinem Tisch und der thematische Horizont ist einfach extrem breit. Jetzt haben wir natürlich auch viele Spitzenfunktionäre im Haus, die Profis sind in ihren Bereichen, weil sie dort unternehmerisch tätig sind. Und wir haben viele Spitzenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, die in ihren Bereichen super spezialisiert sind, Arbeitsrecht, Steuerrecht etc. Aber wenn es dann am Ende um eine Verhandlung geht, um eine interessenspolitische Verhandlung am Tisch mit Politikerinnen, dann bist du diejenige, die verhandelt. Und das macht das Themenfeld einfach unendlich groß. Die Verantwortung ist eine andere.
Wie weißt du, worauf du dich fokussieren musst? Weil wenn ja alles um deine Aufmerksamkeit ringt und alles landet auf deinem Schreibtisch und dann gibt es das und zig Herausforderungen und dann gibt es auch Kritik, ist ja auch eine Sache, wo man sich ablenken lassen könnte. Wie entscheidest du, worauf du dich fokussierst?
Also es gibt gewisse übergreifende Themen, wie jetzt zum Beispiel gerade das Doppelbudget, was die Bundesregierung und gerade vorbereitet und der Nationalrat bald beschließen soll. Das betrifft alle Betriebe. Das ist wirklich ein übergreifendes Thema, was Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit vom Wirtschaftsstandort hat. Diese übergreifenden Themen sind ganz klar bei mir. Wenn es um die Ausbildung für die Lehrlinge im Friseurbereich geht, dann haben wir da unsere Spitzenfunktionäre dafür. Ja, also der Clemens Happ, unser Innungsmeister, macht das mit seinen Funktionärinnen und Funktionären spitzenmäßig. Das ist dann etwas, da freue ich mich, wenn ich mal zu einer Lehrlingsfeier eingeladen werde, aber das ist prinzipiell die Aufgabe von der Innung oder von der Sparte. Das lässt sich also schon ganz gut trennen. Und dann hängt natürlich die Priorität davon ab, welcher Gesetzgeber beschließt wann was. Wir kämpfen zum Beispiel gerade massiv gegen die regionale Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie auf Tiroler Ebene. Ausführliche Stellungnahme dazu abgegeben, ist es für mich ein Paradebeispiel, wie man eine EU-Richtlinie aufdoppelt. Ja, also Stichwort Goldplating, also immer noch eine und noch eine Regelung härter und strenger machen, wie es die europäische Ebene eigentlich vorsieht. Jetzt war ich damals mit der Gebäuderichtlinie schon nicht einverstanden und jetzt soll sie noch strenger kommen. In Tirol, 9-mal unterschiedlich in Österreich umgesetzt. Das verstehe ich einfach nicht. Und das, da wissen wir ja ungefähr, wie ist denn der Ablauf auf der Gesetzgeberseite und dann hat das natürlich jetzt ein paar Monate Priorität logischerweise. Ja, und dann hängt es davon ab, wie gut du deine eigenen Kalenderregeln befolgst.
Haben wir ja schon im letzten Podcast mal darüber gesprochen. Wenn du dich einmal in die Rolle einer, sage ich mal, Ärztin versetzen würdest und du reist durch das Land oder generell durch Österreich, welche Diagnose würdest du derzeit stellen gegenüber dem Land, gegenüber der Wirtschaft? Also was wäre deine Diagnose, wenn du so hinschaust, wie die Wirtschaft läuft? Was gibt es für Symptome? Was gibt es vielleicht auch, wenn man so möchte, für gewisse Krankheiten? Also was ist so dein Bild, dein derzeitiges Bild?
Also die größte Challenge ist definitiv unsere hohe Abgaben- und Steuerquote. Aber als Ärztin, um bei diesem Bild zu bleiben, würde ich zuerst einmal sehen, dass wir alle den Lotto-Sechser gemacht haben, dass wir hier wohnen und leben dürfen und arbeiten dürfen. Das vergessen wir manchmal in der, wie soll ich sagen, in der Jammerei, in der wir uns oft befinden oder auch wenn man die Zeitungen aufschlägt. Wir leben wirklich in einem sehr sicheren Land und Gottes Willen, ich möchte nirgendwo anders auf die Welt gekommen sein. Also spitzenmäßig. Die Diagnose vom Wirtschaftsstandort ist deutlich kritischer. Der Staat hat die letzten Jahre zu viel ausgegeben, zu viel gefördert, zu wenig auf Eigenverantwortung geschaut. Wir haben eine Riesenherausforderung mit dem Verschuldungsgrad. Das Pensionssystem läuft uns davon. Das Gesundheitssystem ist, ja, wenn wir uns die Demografie anschauen, so wahrscheinlich auch nicht mehr länger zu managen und kaum jemand traut sich hinzugreifen. Und mit kaum jemand meine ich natürlich die Politik. Ja? Also es gibt viele Experten, die auch uns Einschätzungen oder Gutachten liefern. Achtung Pensionssystem, Achtung Gesundheitssystem. Aber vor einer Wahl, und vor einer Wahl ist immer nach einer Wahl, oder umgekehrt sagt man es eigentlich, nach einer Wahl ist immer vor einer Wahl, so wird der Schuh draus, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Cut, wir erhöhen wirklich das Pensionsantrittsalter, weil wir müssen, weil wir nach vorne rechnen müssen. Oder wirklich einen größeren Cut bei Fördertöpfen, die selbstverständlich geworden sind. Das traut sich selten jemand und das ist eigentlich schade. Und da braucht man viel mehr Mut dazu, in der Politik das umzudrehen.
Wie schafft man diesen Mut? Du kennst ja auch so ein bisschen die Politikerebene, wenn man so möchte. Wie kreiert man diesen Mut und wie kann man dieses Denken auch abschalten, dass nach der Wahl wieder vor der Wahl ist und dass man halt wirklich auch verantwortungsbewusst Entscheidungen trifft, auch wenn es auf Kosten der Karriere ist.
Ja, also es ist natürlich einfacher, das zu sagen, wenn man nicht mehr Politikerin ist, aber ich glaube, es ist nicht die Frage, wie man diesen Mut schafft, sondern die Fakten liegen eigentlich am Tisch. Also es ist, eigentlich sollte es eine reine, emotionslose Entscheidung nach Zahlen, Daten und Fakten sein.
Und wer müsste den ersten Zug machen, deiner Meinung nach?
Ja, immer der Gesetzgeber.
Ja, okay.
Es geht ja gar nicht anders.
Okay. Wenn wir nochmals bei diesem Window of Opportunity bleiben, wo siehst du das derzeit? Also was gibt es derzeit für ein Fenster der Möglichkeiten? Politisch gesehen, vielleicht auch auf Gesetzgeberseite oder auch in der Wirtschaft generell?
Also vor allem das Thema KI, das ist jetzt aber sehr subjektiv aufgrund meiner eigenen Firma, Robert, da geht gerade so viel ab. Es macht gerade so viel Spaß, jede Woche 3 verschiedene neue Tools auszuprobieren oder jeden Tag 2 Agenten zu schreiben und schauen, ob sie laufen und funktionieren oder nicht oder jeden Tag dazu zu lernen, was kann ich mit dieser Power, die mir eine richtig gute künstliche Intelligenz gibt, eigentlich alles herausholen für die eigene Firma, für meine Kunden, also für deren Firmen, das ist gerade ein riesiges Window of Opportunity. Ein riesiges. Und ich bin jetzt aber auch ganz ehrlich und sage dazu, wenn man so ein bisschen durch den Instagram-Stream scrollt, dann, also ich weiß nicht, jede dritte Werbeeinschaltung ist ein KI-Tool, das dir dein Leben erleichtert und du wirst am Strand liegend zum Milliardär. Diese Versprechen werden natürlich nicht eingehalten. Also die meisten der Tools, die ich ausprobiere, schmeiße ich dann auch wieder weg, weil es ja nicht das hält, was es verspricht. Aber die Struktur, die dahinter steht, die grundlegende Änderung in der Technologie und wie wir Menschen damit umgehen werden und wie wir unsere Firmen damit verändern können, das ist fantastisch. Also wir tauchen da auch gerade Vollgas ein, weil es nicht nur eine richtig coole Challenge ist, sondern weil es auch notwendig ist. Wer braucht in 2 Jahren noch eine stinknormale Internetagentur? Und so verändern sich auch Firmen und so verändern sich Branchen. Und das wird in vielen Branchen passieren. Das muss nicht immer gleich was Schlechtes sein. Und da, glaube ich, ist ganz, ganz oft ein großes Window of Opportunity dabei.
Das heißt, du siehst das eher positiv, weil es gibt ja auch einige, also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, Digitalagenturen, die was Zukunftsängste haben zu einem gewissen Teil, aber du siehst das halt auch als gegebenen Prozess, einfach repositionieren und zu schauen, wie kann man mit den neuen Tools und Möglichkeiten einen besseren Nutzen schaffen, oder?
Ja, definitiv. Und ich hab halt auch die Erfahrung gemacht, es war ungefähr 2008, wie Facebook bei uns so ein bisschen begonnen hat. Und ich war damals auf einem Barcamp in Salzburg, da ging es auch wieder um E-Tourismus, ich kann mich noch gut erinnern. Und ich bin nach Hause gefahren nach dieser Veranstaltung und habe mir gedacht, boah, cool, ich habe das neue Internet kennengelernt. Niemand braucht mehr Webseiten, wir haben alle nur noch eine Domain, wo wir auf unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle linken und eigentlich niemand braucht mehr irgendeine Webseite. Das haben wir damals gedacht, so hat die ganze Branche gedacht und ist voll reingestürzt in das Thema Social Media im betrieblichen Umfeld aufzubauen und zu nutzen. Ja, Fakt ist, fast 20 Jahre später, selbstverständlich brauchen wir noch Webseiten, keine Frage. Die Art und Weise, wie wir sie erstellen, hat sich aber immer schon geändert. Es war vor 20 Jahren ganz was anderes wie heute und deshalb habe ich auch keine Angst davor. Es wird immer diese menschliche Expertise brauchen, davon bin ich fix überzeugt. Wie wir zu unseren digitalen Produkten kommen, das wird sie verändern. Und das, ja, ist einfach eine normale Weiterentwicklung.
Wie siehst du den AI Act?
Da schlagen ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite die liberale, wirtschaftsdenkende Interessensvertreterin, die eigentlich sagt, Europa hat eh schon so viel im Digitalbereich verschlafen, bitte lasst unsere Firmen einfach ausprobieren, produzieren, testen. Und auf der anderen Seite die Privatperson Barbara, die auch die Schattenseiten des Internets oder des Digitalen kennt, die ganz klar sagt, mir ist lieber, wir haben einen juristischen Rahmen, wo sich unsere AI-Angebote darin entwickeln können. Gerade wenn es um Medizindaten geht, um Gesundheitsdaten, um sehr sensible Daten geht, da finde ich es absolut richtig. Und der AI Act hat ja wirklich einen risikobezogenen Ansatz. Ja, also wenn du etwas mit Gesundheitsdaten machst, dann fällst du in die ganz höchste Risikoklasse und musst wirklich bis hin zur Kommission um Freigaben ansuchen. Das finde ich schon richtig. Auf der anderen Seite, wir verwenden, glaube ich, zu 80% oder 90% US-amerikanische oder andere KIs, die nicht in Europa entstanden sind. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ich habe es ganz bewusst so gemacht, dass, wann immer es möglich ist, entscheide ich mich für die europäische Alternative. Also ich habe jetzt gerade mehrere Automatisierungssoftware-Lösungen im Testen und habe mich definitiv für die tschechische entschieden, weil ich einfach keine US-Daten- oder DSGVO-Probleme dann habe. Und das ist, finde ich, eine gute Geschichte.
Würdest du sagen, wenn man eben darauf schaut, dass man dann Performance einbüßt oder Geschwindigkeit oder Innovationsdrang von dem jeweiligen Unternehmen? Ich weiß jetzt nicht, was das für tschechisches Unternehmen ist, aber man hört ja immer von den amerikanischen Unternehmen und wenn man sagt, man geht den sichereren Weg, wenn man so möchte, wenn man das so bezeichnen kann, dann hat das natürlich auch immer einen Preis, was man eventuell bezahlt, weil die anderen Tools sich schneller weiterentwickeln, aber glaubst du, dass jeder bereit ist, diesen Preis zu bezahlen am Ende des Tages?
Also in dem Fall geht es um Zapier versus Make.com.
Okay.
Und Make.com ist super, da sehe ich keine Nachteile. Okay. Das kann in 2 Jahren anders sein, aber in 2 Jahren kann auch die Gesetzeslage wieder anders ausschauen oder in 2 Jahren gibt es überhaupt wieder neue Anbieter. Aber also für den Moment, für die Anwendungen, die ich für meine Kunden brauche, und nochmal, das sind klein- und mittelständische, ganz normale Tiroler Betriebe. Also wir entwickeln jetzt nichts für große Versicherungen, wo es wirklich dann tief in den Datenschutz hineingeht, ist Make.com super. Also das ist eine tolle europäische Alternative.
Okay. Wir nähern uns dem Ende, Barbara. Drei Fragen habe ich noch an dich. Wir haben ja so ein bisschen jetzt den Wirtschaftsstand oder da generell so deine Diagnose beleuchtet. Was lässt dich zuversichtlich in die Zukunft blicken oder was braucht es auch dafür, dass du sagst, wir sind auf dem richtigen Weg in Tirol und in Österreich in der Wirtschaft?
Nicht, wenn ich die Zeitung lese. Manchmal lege ich es wirklich weg, weil ich mir denke, das tut unseren Seelen nicht gut. Wo ich die Zuversicht hernehme, ist, das klingt jetzt platt, Robert, aber es ist wirklich so, jedes Gespräch mit einem Unternehmer oder mit einer Unternehmerin, die mir erzählt, was sie jetzt gerade Cooles machen. Ich hab jetzt vorher einen Mittagstermin gehabt mit einem jungen Unternehmer, der aus einer großen aus einem großen Familienbetrieb kommt, dort auch mitarbeitet, macht sich jetzt aber mit einem Freund gemeinsam zusätzlich nebenbei selbstständig mit einer richtig coolen Geschichte. Und der sprüht gerade vor Energie und das hat er mir heute ein bisschen erzählt und Wahnsinn. Also sowas fasziniert mich. Nach jedem dritten Gespräch denke ich mir, boah, die Firma könnte man auch noch gründen und die Firma könnte man auch noch gründen. Das ist das, was unseren Wirtschaftsstandort hebt. Diese Leidenschaft, was Neues zu versuchen, einen Betrieb zu übernehmen oder sich nach ein paar Jahren des Überlegens doch entscheiden, das Gasthaus von der Oma zu übernehmen oder das Hotel vom Papa, oder das fasziniert mich. Wir machen als Wirtschaftskammer ja auch viele Betriebsübergabesprechtage und da spürt man das auch ganz klar. Ja, wir wollen weitermachen. Und für die Übernehmer ist es ja dann oft auch wie eine Gründung, aber halt die Firma ist halt in einem anderen Stadium. Und dort die Betriebe abzuholen und zu begleiten oder einfach auch nur mit ihnen bei einem Kaffee darüber zu reden, das gibt einfach wahnsinnig viel Energie. Ja. Und deshalb, das müssen wir uns auch bewahren. Ja. Bei all der Kritik am Doppelbudget, bei all der, also positive und negative, ja, es ist immer, meistens haben die Dinge im Leben zwei Seiten. Bei all der Kritik an der Gebäuderichtlinie, bei all der Kritik an der nächsten Abgabe, der Paketsteuer, der richtig schlecht gemachten Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, bei all der Kritik, die wir natürlich auch äußern, weil das unser Job ist als Interessensvertreter der Wirtschaft. Aber bei all dieser Kritik muss man nur rausgehen und die nächste Idee verwirklichen. Und das ist cool so.
Es gibt ja viele Positivbeispiele. Ja. Also ja. Das muss man auch sagen.
Ja, ne? Definitiv. Ja.
Da muss man gar nicht großartig suchen. Ja? Ja. Also da gibt's viele Beispiele.
Die besten Beispiele hast du in deinem Podcast.
Ich habe gerade mal an ein paar denken müssen. Ja. Ja. Ich meine, Alfons Huber ist jetzt öfter ja auch in den Medien, 20 Millionen Investment.
Fantastisches Beispiel. Ja. Raps, also richtig cool. Ja. Ich habe es von Anfang an so halb verfolgt und auch begleiten dürfen. Richtig faszinierend.
Ja. Ja. Definitiv.
Spannend.
Oder Manuela Erler, die war sehr in Kongo. In Jumbe ja von Kindergarten bis alles Mögliche aufgebaut hat. Mit 20 Jahren ist sie da runtergeflogen und fast gestorben wegen den Krankheiten. Und hat dann trotzdem immer wieder weitergemacht und hat aus dem Nichts Kindergarten und Schule etc. aufgebaut. Mittlerweile ein Krankenhaus. Also wo wir wieder beim Lotto 6 sind, um zu schauen, wie es uns eigentlich geht.
Ja. Ja. Oder zum Beispiel die Firma Waldeseifen. War ich vor 2-3 Wochen beim Betriebsbesuch. Ich glaube mittlerweile in der 8. Generation, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Fantastische Firma, die Geschichte ist ein Wahnsinn. Wie sie ihre Werte bis in die 8. Generation getragen haben, ist ein Wahnsinn. Die Produkte sind richtig cool. Der Onlineshop ist wirklich gut integriert worden. Also auch diese Transformation mitgemacht. Der Onlineshop funktioniert auch gut. Ja. Also haben wir nie zu viele Online-Shops in Tirol in der Größenordnung. Also alles richtig gemacht. Ja. Und in der Produktion riecht es gut. Also das ist fantastisch. Ja. Gehört auch dazu. Also da haben wir ganz, ganz viele Beispiele von Kufstein bis Reute raus, von Lienz bis Seefeld drauf. Also das muss man sehen, das muss man hervorheben. Aber Good News verkaufen sich halt nicht so schlecht wie Bad News. Das tut mir manchmal weh. Ja.
Bevor wir zu meiner zweiten Abschlussfrage kommen, welches Unternehmen sollte sich jeder mal anschauen in Tirol?
Die zwei Beispiele, über die wir gerade gesprochen haben, über Wraps und über Waldeseifen, das sind eigentlich richtig coole Beispiele, die haben Chancen ergriffen. Und zwar, also der Alfons jetzt in den letzten Jahren und die Firma Walde in jedem einzelnen Jahr seit der Firmengeschichte. Also so eine Geschichte hat jede Firma zu erzählen. Also da müsst ihr jetzt alle nennen. Ich kann jetzt nicht 50.000 Betriebe aufzählen. Das, glaube ich, willst du nicht.
Ja.
Aber das gibt es an jeder Hausecke.
Okay.
In jedem Dorf, in jeder Stadt in Tirol gibt es solche Beispiele.
Bezüglich dem Verantwortungsbewusstsein, das ist meine zweite Abschlussfrage. Wie würdest du die Verantwortung der Wirtschaftskammer gegenüber ihren Mitgliedern und Mitgliederinnen bezeichnen? Weil man hört ja oftmals im Diskurs, es gibt ja Kritik oftmals an der Wirtschaftskammer. Wie würdest du die Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und Mitgliederinnen bezeichnen und würdest du sagen, die Wirtschaftskammer wird dem Ganzen gerecht oder was ist ja der Weg der Zukunft? Was möchtest du verändern oder was kannst du auch verändern?
Wir haben in dem Bereich Kritik an der Institution gerade eine durchaus schwere Zeit hinter uns. Ich spreche jetzt auf den November an. Große Schlagzeilen, wirklich, also wochenlang, 2-3 Wochen lang durchgehend in ganz Österreich über jede Wirtschaftskammer. Das war eine schwierige Zeit. Wir haben da auch Fehler gemacht, also Learnings, was ja auch oft ein roter Faden bei dir im Podcast ist, habe ich selber auch viele Learnings mitgenommen. Damals war die Verantwortung, die Institution wieder aus den Schlagzeilen rauszubringen. Und ich habe da ganz viel Kritik bekommen, auch ich persönlich. Und ganz selten eine Aussage gut raus aus den Medien, intern schauen, dass man die Fehler aufarbeitet und dann weitermachen und einfach gute Arbeit und gutes Service liefern. Und das war eine wahnsinnig schwierige Zeit. Aber jetzt sind wir auf einem richtig guten Reformweg. Ich verstehe, dass der Reformweg nach außen ein bisschen lange wirkt, ein bisschen langsam wirkt. Ja? Mir geht immer alles zu langsam, prinzipiell. Aber das ist also eine Grundkrankheit einer Funktionärin oder eines Funktionärs. Wenn wir zu Hause in unseren Betrieben sind und wir entscheiden am Dienstag, wir machen unser Logo jetzt rot oder blau, dann wird das so gemacht. Und dann kommst du in deine Rolle als Interessensvertreterin und musst Mehrheiten suchen oder Verhandlungen führen oder Positionspapiere schreiben oder Termine organisieren mit Entscheidungsträgern und dann dauert das. Und das ist halt dann ganz anders wie in der eigenen Firma, wo du der Chef oder die Chefin bist. Also das muss ich mal vorneweg schicken. Das ist nicht immer leicht für uns Interessensvertreter. Aber wir haben in diesem Reformprozess der Wirtschaftskammer, um dazu zurückzukommen, wir haben im November beschlossen, im Wirtschaftsparlament der WKÖ, also österreichweit, dass wir einen Reformprozess machen. Wir schauen uns die Finanzierung an, wir schauen uns die Aufgaben an, wir schauen uns das Thema Struktur an und wir schauen uns das Thema Transparenz an. Und das stecken wir jetzt mittendrin. Wir haben in ein paar Wochen, Ende Juni, das nächste Wirtschaftsparlament der WKÖ. Wir haben das nur 2-mal im Jahr, also wir können nicht so oft österreichweit solche Entscheidungen in dieser Breite treffen. Und da werden wir einige Punkte beschließen, was die Finanzierung betrifft, was die Transparenz betrifft. Also wir kommen jetzt Gott sei Dank ins Tun und die Mitglieder spüren das auch langsam. Wir in Tirol haben letzte Woche gesagt, wir sparen 20% an der Kammerumlage 2 ein. Das ist unser Beitrag zur Lohnnebenkostensenkung. Das ist vor allem ein Schritt, eine Maßnahme von vielen Maßnahmen aus dem Reformprozess für die großen Betriebe. Aber was man nicht vergessen darf, ist, unsere Wirtschaft ist sehr klein strukturiert. Ja. Über 90% haben weniger wie 20 Mitarbeiter, 10% aller unserer Mitglieder zahlen 90% aller Kammerumlagen. Jetzt ist diese Kammerumlagen-2-Senkung bei kleinen Betrieben mit 3, 4, 5 Mitarbeitern nicht viel. Aber in Summe für den ganzen Standort ist es das. Wir sparen ab 2030 spart sich dann die Tiroler Wirtschaft 6 Millionen Euro jährlich. Und das ist, glaube ich, schon ein guter Schritt gewesen, den wir ja durchaus auch Richtung Gesetzgebung gesetzt haben. Bitte, ihr seid auch am Zug. die Lohnnebenkostensenkung anzugreifen, und das macht Österreich jetzt auch. Also ist auch eine gute Geschichte. Das sind die Dinge, die wir jetzt aufarbeiten. Ich würde ja gerne noch viel, viel mehr verändern, aber das, also da würdest du jetzt viele Ideen hören von vielen Funktionärinnen und Funktionären bei uns im Haus. Ich versuche seit Jahren, die Wirtschaftskammerwahl einfacher, effizienter und digitaler zu machen. Also ich hätte schon ein paar Ideen, die man modernisieren könnten, österreichweit. Ja, viele dieser Dinge passieren ja immer im Einklang mit den anderen Landeskammern. Und da, wo man in den letzten Jahren vielleicht selber intern noch gegen Wände gerannt ist, entsteht vielleicht jetzt durch diese Reformgruppe, durch die Kritik im November, durch den Veränderungsdruck entsteht ein größerer Hebel. Also diese Reform ist für mich in erster Linie auch eine Chance. Eine Chance, die Institution weiterzuführen, sodass sie die nächsten 100 Jahre gut bestehen kann. Und so muss man es, glaube ich, auch nehmen.
Und eine Frage habe ich noch an dich, Barbara. Was möchtest du noch sagen?
Was ich vorher noch gerne dazu gesagt hätte, wie wir bei dem europäischen Thema waren. Mir ist wichtig zu sagen, ich bin nie für pauschale EU-Kritik zu haben. Und das war bei mir auch nicht so während der Zeit, wo ich im Europaparlament war. Ich habe nie die EU kritisiert, sondern wenn dann Gesetzesvorschläge von der Europäischen Kommission oder Entscheidungen des Europäischen Parlaments dort, wo sie zu weit gingen. Aber diese pauschale Kritik an der EU gibt es bei mir auch jetzt nicht. Manche interpretieren das gerade so, Stichwort EU-Gebäuderichtlinie, aber das ist es nicht. Ich versuche nur, das Beste für den Wirtschaftsstandort herauszuholen. Und mich hat dieses pauschale auf Brüssel schimpfen immer gestört, weil es am Ende ja unsere Heimat ist, unser Wirtschaftsstandort. Ja. Ich würde gern ganz viele Gesetze der Periode 19 bis 24 zurücknehmen. Ja. Also ganz viele. Aber weil sie einfach nicht gut sind für die europäische Industrie und für die europäische Wirtschaft. Aber man hat in den letzten 2 Jahren gesehen, dass, egal ob es jetzt um die Entwaldungsverordnung geht oder um das Thema Lieferkettengesetz, dass auch die europäische Ebene erkannt hat, dass es zu weit ging und dass es kontraproduktiv für die europäische Industrie war und ein bisschen zurückgerudert. Hätte man von vornherein anders machen können, aber gut.
Besser spät als nie.
Besser spät als nie.
Gut. Barbara, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich wollte dich was fragen, Robert.
Gerne, Barbara.
Der wievielte Podcast war das jetzt?
Wenn du nächste Woche online gehst, falls das alles klappt, dann war es der 341.
Wen würdest du gern noch interviewen?
Habe ich jegliche Auswahl?
Es ist dein Podcast, natürlich.
Also, gute Frage. Also, es gibt einige Menschen, mit denen ich schon immer sprechen wollte, aber ein großes Ziel war mal der Matthias Stolz, den habe ich dann Gott sei Dank mit der Folge 136 abdenken können. Also, gute Frage. Es gibt da schon eine größere Auswahl, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn mir spontan eingefallen ist, ist sicher der Martin Darbo. Weil der Martin Darbo ist meiner Meinung nach medial gar nicht so präsent. Ist aber ein cooles Unternehmen. Also viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass Darbo aus Tirol kommt. Machen erfolgreiche Werbung. Kommt dann irgendwie das Marketingherz wieder zum Vorschein. Die machen schon vieles, vieles richtig. Und ich finde es ja gut, dass sie gar nicht so medial präsent sind, weil das wirkt da für mich immer sehr geerdet, sehr bodenständig. Und ich glaube, das hängt da einfach mit dem Familienunternehmen zusammen. Und ich glaube, die sind ja auch 1800.
Weiß ich nicht auswendig, aber ja. Sehr, sehr erfolgreicher Familienbetrieb, definitiv.
Genau, ja. Also die ist eine spannende Familie, ja. Ein spannendes Unternehmen, finde ich.
Also ich glaube, da können wir helfen und einen Kontakt herstellen, wenn du das möchtest.
Gerne.
Und weil du gerade das Thema angesprochen hast, dass einige Betriebe nicht oft medial in Erscheinung treten und dass du das als was Positives empfindest, weil es für dich gewisse Werte auch reflektiert, kann ich dir da gerade noch ein Beispiel erzählen. 2024 im Sommer kamen an die Tiroler Arbeitgeberbetriebe die ersten Briefe vom ORF, also von der neuen OBS-Gesellschaft, also quasi die neue GIS, die ersten Briefe mit den Vorschreibungen. Und große Aufregung, ich persönlich finde es auch nicht richtig, dass man zusätzlich zur Haushaltsabgabe auch Betriebe mit Mitarbeitern zusätzlich noch einmal zur Kasse bietet.
Pro Standort auch noch zusätzlich.
Pro Standort, pro Mitarbeiter, also gestaffelt noch Lohnsumme beziehungsweise noch Bemessungsgrundlage. Und wir haben uns jetzt als Wirtschaftskammer überlegt, wir gründen eine Streitkasse, also ein bisschen höflicher ausgedrückt, einen Musterprozessfonds, wo wir 5, 6 ausgewählte Betriebe begleiten vor Gericht. Wir übernehmen auch die Kosten von der ersten Behörde bis in die letzte Instanz, wenn es sein muss, bis zum Verfassungsgerichtshof. Um erstens um den Betrieben zu zeigen, wir kämpfen. Ja, also ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber irgendjemand hat einmal gesagt, they need to see you fighting. Und zweitens, weil ich im Sommer 2024 mit einigen Betrieben telefoniert hatte, die das kritisch gesehen haben. Wir haben damals auch versucht aufzurufen zu einem Ungehorsam. Also wir haben allen Betrieben empfohlen, nicht einzahlen, Bescheid anfordern, ja, um es ganz konkret zu machen. Und ein Jahr später kamen dann die zweiten Bescheide und dann die ersten die zweiten Vorschreibungen und dann die ersten Einsprüche. Und dann habe ich mit den Betrieben, mit denen ich damals telefoniert hatte, die sehr, sehr kritisch waren, telefoniert und habe gefragt, würdet ihr euch als Musterprozessfall zur Verfügung stellen? Ich würde das gern durchfighten. Und die Antwort war dann sehr wertschätzend, Barbara, nein, ich will nicht in der Zeitung stehen. Und ich verstehe das. Und ich verstehe das vor allem bei Familienbetrieben. Und deshalb versuchen wir jetzt mit dieser Streitkasse da so ein bisschen die Aufmerksamkeit vom einzelnen Betrieb wegzukriegen und wirklich als Wirtschaftskammer voranzugehen, damit die Betriebe nicht Angst haben müssen, wenn ich in der Zeitung stehe, dann kommt die nächste Behörde nachschauen und so weiter. Und diese Angst können wir nehmen und das versuchen wir jetzt mit unserer Streitkasse.
Das ist auch gar nicht so öffentlich, oder? Also die Streitkasse?
Wir fangen erst in den nächsten 1, 2 Wochen an, das wirklich laut zu trommeln und auch laut zu kommunizieren, auch als Angebot an unsere Mitglieder. Ich meine, die Fälle, die wir da auswählen, die müssen natürlich für die ganze Branche dann eine Auswirkung haben und nicht Einzelfälle, aber ich glaube, das ist eh klar. Wir haben es letzte Woche im erweiterten Präsidium beschlossen und ab nächster oder übernächster Woche geht dann die Bewerbung los. Also das ist jetzt ein ganz neues Instrument im Sinne von, wir sind deine Kammer. Wenn du ein Problem hast, dann bitte nimm den Telefonhörer in die Hand und wähl 059095. Und wir helfen dir.
Ist ein guter Appell.
Also ja, genau. Bitte Telefonnummer merken.
Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Ich bin gespannt, wie die Veränderungsprozesse stattfinden, ob es dann auch wieder schnellere Veränderungsprozesse gibt. Und ich wünsche natürlich dir weiterhin alles Gute. Mir würde es freuen, vielleicht kommt es irgendwann zu einer dritten Folge. Und dir weiterhin alles Gute, liebe Barbara. Dankeschön.
Danke auch dir, lieber Robert. Es ist jedes Mal wirklich ein Genuss, mit dir zu plaudern. Die Zeit vergeht. Das ist unglaublich. Auch dir alles Gute. Es ist schön zu sehen, wie sich dein Podcast entwickelt, dass es ihn immer noch gibt. Hut ab dafür. Habe viele Podcasts kommen und gehen gesehen. Also großartig, wie du das machst. Gar so little sind deine Little Talks nicht mehr. Also spitze. Also gratuliere und gerne eine Wiederholung.
Danke.